Deine Geschichte. Dein Leben. Dein Talk. Brave. Das Magazin.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Brave, einer kurzen kleinen Ausgabe anlässlich des CSD Harz und des ersten CSDs in Wernigerode, der am 24.06.2023 stattfindet.
Ja, und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, anlässlich des CSDs ein paar kleine Interviews zu führen und ein paar Menschen zu uns ins Studio zu holen, egal ob online oder vor Ort. Und heute fängt sozusagen der Auftakt an.
Genau, mit uns beiden, mit uns beiden illustren Persönlichkeiten auf einem grauen Sofa. Wir wollten ein bisschen Farbe reinbringen, das ist uns hoffentlich jetzt schon gelungen, auch wenn sich unser Requisit gerade verabschiedet hat, denn Brave muss mal ganz dringend was trinken geben. Wir sind übrigens Jenny Rasnov
und Jordan Hansen.
Ach ja, genau. Und es tut irgendwie gut, wieder hier zu sein. Ich bin ja schon vor vielen, vielen Jahren bei Brave mal gewesen und dabei gewesen und nach 10 Jahren mittlerweile wieder am Start und ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Und dass wir beide das jetzt hier rocken werden, einfach mal.
Auf jeden Fall, ich freue mich schon mega drauf. Ist für mich heute das erste Mal hier und bin schon mega gespannt.
Ja, und das erste Mal ist ja bekanntlich immer etwas ganz Besonderes. Und deswegen werden wir uns heute ganz viel Mühe geben, dass das auch für dich bleibt. Ja,
auf jeden Kontext. Fall. Ich werde sicherlich wiederkommen. Das kann ich schon jetzt sagen.
Und jetzt muss ich die Gedankensteife mal ganz kurz durchbrechen, weil sonst spielen sich gleich wieder Sachen im Kopf ab, die wir gar nicht wissen wollen. aber wir müssen ganz dringend reden, Jenny, tatsächlich. Und es gibt viele Dinge, die aufstoßen, Dinge, die man auf jeden Fall besprechen muss und vor allem auch Dinge, über die wir beide ganz dringend sprechen wollen. Denn heute soll es ein bisschen darum gehen, was deine Geschichte ist, deine Geschichte im Leben und vor allem deine Geschichte als Transperson, die viele Hürden nehmen musste, die viele Herausforderungen aber erfolgreich gemeistert hat und vielleicht damit auch anderen Menschen Mut machen kann. Und da will ich heute unbedingt mal anknüpfen.
Sehr, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür.
Und ich bin auch absolut bereit für dich. Und da will ich gleich mal einsteigen. Wir hatten heute im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn man noch jung ist und dann plötzlich vielleicht feststellt, irgendwie ist das, was ich in meiner Gesellschaft von außen erlebe, was an mich herangetragen wird, widersprüchlich zu dem, wie ich mich eigentlich fühle und wie ich eigentlich wahrgenommen werden möchte. Und vielleicht kannst du ganz kurz mal einen kleinen Einblick darüber geben, wie das bei dir gewesen ist, wie deine Geschichte war. Wie hast du überhaupt gemerkt, dass du trans bist?
Also für mich war es ganz, ganz klar schon als junges Kind, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin ein Junge. Also alle haben mir gesagt, du bist ein Junge, aber ich habe es nicht gefühlt. Also es war für mich mir wurde mal gesagt, ich bin zu emotional, ich bin zu feinfühlig, ich bin zu mädchenhaft und ich fand mich dementsprechend auch ziemlich mädchenhaft und habe das auch schon für mich so mit 7 Jahren begriffen, dass ich eigentlich lieber ein Mädchen wäre, aber für mich kam das gar nicht sozusagen ins Gespräch, dass diese Möglichkeit bestehen würde, ein Mädchen zu sein, denn für mich war es klar, es gibt Mädchen und Junge, so hat man das auf dem Dorf damals gelernt. Ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich war, in der Stadt, ob man da schon wusste, dass es was dazwischen gibt.
Tatsächlich ist das bei mir auch so gewesen. Ich bin zwar innerhalb des urbanen Kontextes, sage ich mal, sozialisiert, aber habe für mich auch das Thema nie wirklich wahrgenommen. Das war auch in den 90ern tatsächlich gar nicht so. Also als wir noch in unserer Kindheit und Jugend waren, da war das an sich von außen noch gar nicht das Thema, zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen hätte, weil mein Umfeld einfach sehr heteronormativ war und ich hatte auch nie Berührungspunkte tatsächlich mit der Thematik und deswegen auch nie das Gefühl, dass es da irgendwas gibt, was anders sein könnte, auch wenn ich selbst für mich immer schon gewusst habe, ja, ich stehe halt auf Männer, so. Sei das jetzt, wenn du Filme guckst, Serien, du hast dich immer mit anderen Charakteren irgendwie identifiziert und irgendwie immer so ganz andere Wahrnehmungen gehabt von den Dingen, die du im Fernsehen gesehen hast oder auch in Büchern gelesen hast. Und so richtig rangetragen an mich dieses Thema, dass ich sage immer gerne in Anführungsstrichen, anders bin, weil ich das jetzt anders sein empfinde. Ich empfinde mich einfach als einen Menschen sozusagen. Das war wirklich erst in der Schule. Ganz krass, dass in der Schule wirklich erst an mich herangetragen wurde durch Schimpfwörter, also durch Beleidigungen, durch diskriminierende Wörter, habe ich zum allerersten Mal erfahren, dass das anscheinend ein Thema ist und dass ich anscheinend etwas bediene, was anderen Menschen aufstößt, weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder vielleicht auch selbst in diesem Kontext ja aufgewachsen sind, dass es das gar nicht wirklich gibt und dann einfach mich mit diesen Beleidigungen, die wir ja vielerorts auch kennen, die du ja auch erlebt hast.
Natürlich.
Ja, wahrscheinlich dadurch erst gemerkt habe, okay, also irgendwie scheine ich etwas zu sein oder anders zu sein, was ich für mich vorher aber nie so wahrgenommen habe, weil ich das für mich halt nie in Frage gestellt habe. Wie war das bei dir?
Bei mir war das ähnlich. Also ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich so bin, wie ich bin, dass ich dann immer auffalle, dass ich immer irgendwie aus dem Rahmen falle. Also ich war wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe als Kind. Also ich war sehr emotional, habe bei jeder Kleinigkeit angefangen zu weinen. Da musste schon ein Lehrer etwas lauter gesprochen haben und die Tränen liefen einfach bei mir. Und alle anderen haben dann gesagt, das ist nicht kein männliches Verhalten, lege das bitte ab. Und das war für mich mega schwer auszuhalten, das Ganze. Und das hat sich dann wie so ein roter Faden bis in die Sekundarschule gezogen. Und da habe ich auch Anfeindungen erlebt und wurde auch betitelt. Und das war für mich unglaublich schwer zu ertragen, auch teilweise, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um. Ich wusste selbst nicht, wer bin ich eigentlich? Und ich finde halt, irgendwie werden auch damit so ein bisschen die Optionen genommen, welche man hat. Also man bekommt ja diesen Stigmata-Stempel schon irgendwie aufgerückt. Also von den anderen war es ja klar, dass ich schwul bin, obwohl ich ja für mich gefühlt habe, ja, irgendwie ist da noch was anderes. Also ich wusste nicht, dass ich die Wahl habe, dass es nicht nur schwul oder hetero gibt, sondern dass es auch noch in Bezug auf die Geschlechtsidentität etwas anderes gibt. Das war für mich gar nicht klar und das kam ja später mit 17 ungefähr. Da habe ich das erste Mal davon erfahren, dass es sowas gibt.
Und wie hast du das dann mitbekommen?
Also für mich war das damals so, dass ich quasi im Fernsehen gesehen habe, dass das Dschungelcamp läuft und ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass L'Oréal London...
Stimmt, die gab es ja auch mal.
Die gab es auch noch, verdrängt. Genau.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, war auch so meine erste Erfahrung, wo ich das Thema Trans überhaupt erstmal wahrgenommen habe tatsächlich.
Und ich fand sie auch mega hübsch, muss ich sagen. Also ich habe sie dort im Fernsehen gesehen. Sie hat ja auch nochmal ganz viel an sich machen lassen, sage ich mal, bevor sie ins Fernsehen als L'Oréal gegangen ist. Und es war für mich sofort so ein Vorbild. Also ich habe sofort gewusst, ich möchte auch irgendwann in diese Richtung gehen und ich möchte auch irgendwann so schön aussehen, so fraulich, so weiblich. Und das war so für mich der erste Berührungspunkt dann. Wie war das für dich? Du hast auch gesagt, L'Oréal war auch so ein bisschen...
Also L'Oréal war für mich die erste Person, wo ich das mal wahrnehmen konnte, wo ich das Gefühl, bei der ich das Gefühl hatte, es wird auch in den Medien mal präsent. Also dass man da auch mal Vielfalt in den Medien sieht und das auch mal wahrnimmt, obwohl ich da immer das Gefühl hatte, dass es dann doch wieder mehr von anderen, also gar nicht von mir, eher von den Menschen drumherum, wie eine Kunstfigur wahrgenommen wurde. Und das ist ja so ein Problem, was ich immer sehe, dass man auch ganz oft zum Beispiel, empfinde ich das so, dass man durch Unwissenheit Trans immer mit Drag gleichsetzt zum Beispiel. Ist dir das auch schon mal passiert, dieses Vorurteil?
Definitiv. Also ich gebe ja auch ab und zu Aufklärungsunterricht an Schulen. Und wenn ich sage, es gibt etwas wie Trans-Identität, dann wird immer sofort gesagt, Olivia Jones. Also die Menschen da draußen, gerade junge Menschen, verstehen nicht, dass es da Unterschiede zwischen Drag und Geschlechtsidentität gibt. Genau.
Aber vielleicht können wir das mal ganz kurz aufgreifen, weil ich glaube schon, dass es relevant ist, diesen Unterschied einfach immer wieder nochmal zu wiederholen, damit sich es auch wirklich einprägt. Also was ist denn jetzt konkret dieser Unterschied, der dahin besteht?
Also bei Drag Queens ist es so, dass sie abends sich abschminken und sozusagen wieder als das Cis-Geschlecht ins Bett gehen. Also bei Olivia Jones ist es so, sie schminkt sich ab und geht dann als männlich gelesene Person ins Bett.
Genau, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also cis immer auch bezogen darauf, wie du gelesen wirst. Genau. Ja, bist du männlich gelesen, weiblich gelesen?
Ja, und bei Transpersonen ist es halt so, dass egal wie viel Make-up man sich abwischt, egal was da passiert, was für eine Transformation abends beim Abschminken oder was auch immer passiert, dass du quasi als das Wunschgeschlecht ins Bett gehst. Also so habe ich mir das immer so ein bisschen erklärt, dass das so ein bisschen wie so ein Cinderella-Story ist. Also Cinderella muss um 12 abends ins Bett gehen. Das war bei mir immer so früher, weil die Bartstoppeln kamen immer sehr schnell nach und ich habe immer gesagt, ich muss um 12 ins Bett, damit die Bartstoppeln nicht so krass sind. Und das war so für mich aber trotzdem war ich immer Frau und das wollte ich auch immer jedem mitteilen, dass egal was, wie ich aussehe, egal ob ich, also am Anfang habe ich Perücken getragen, weil ich unbedingt lange Haare wollte und dann habe ich gesagt, auch wenn wenn die Perücke nicht drauf ist, auch wenn das Make-up nicht sitzt, ich bin Frau und das, also es ist allgegenwärtig, dieses Thema und nicht dieses, ich verkleide mich, also was natürlich auch hohe Kunst ist, stundenlang sich zu schminken und dann Frau zu sein, als Drag Queen oder als Drag King rauszugehen, ist natürlich eine hohe Kunst, braucht natürlich auch viel Verwandlungsspielraum.
Ja, das stimmt. Und du hast es gerade auch schon mal angesprochen, wie du dich fühlst, wie du halt auch gerne ins Bett gehen möchtest sozusagen, mit welchem Geschlecht, mit welcher Einstellung, dass du einfach du sein kannst, dieses Prinzip dahinter. Und da würde mich gleich mal interessieren, wir hatten das vorhin schon mal kurz angerissen, im ländlichen Raum. Du bist natürlich jetzt auch einfach über den ländlichen Raum sozialisiert. Wie war denn dann die Reaktion des Umfeldes? Wir haben schon gehört, es gibt diese Anfeindung in der Schule. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele Menschen einfach auch teilen mit uns, mit unserer Geschichte, die wir auch gerade schon besprochen haben. Wie hat denn dein engeres Umfeld darauf reagiert, als es dann wirklich für dich auch so wirklich klar und fest war? Also das ist nicht nur das, was mir andere sagen, was ich hier angeblich zu sein habe. Das finde ich ja generell auch immer spannend daran, wenn man dann sagt, du bist aber jetzt das. Ich habe das Gefühl, Menschen müssen immer in Kategorien denken, dass es irgendwie so kommt, was ja es einem leichter macht, aber manchmal vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist. Und wie war das denn in diesem näheren Umfeld, als es dann wirklich feststand, also da ist noch mehr und ich muss jetzt diesen Weg gehen, dass ich die Person sein kann, die ich bin, für die ich mich wirklich auch, die ich bin, die ich sein möchte. Und dafür brauche ich jetzt euren Support. Und wie ist es dann konkret bei dir abgelaufen?
Also für mich war es erstmal klar, dadurch, dass ich am Anfang war ich ja sehr unklar und dachte, schwul zu sein. Also habe ich mich mit 16 irgendwann geoutet, habe gesagt, ich bin schwul. Das war, eigentlich wollte ich das Outing viel früher haben, aber meine Schwester hat sich 2 Jahre früher als lesbisch geoutet. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, wenn ich jetzt noch komme und sage, ich bin schwul, dann ist für meine Familie komplett vorbei. Und deswegen habe ich so 2 Jahre gewartet und habe dann sozusagen das Ganze in Angriff genommen. Und das war natürlich erstmal ein großer Schock. Und das Transsein war aber dann nochmal heftiger für sie, weil sie gesehen haben, dass ich mich komplett verändere, dass was mit mir passiert. Ich habe mich morgens angefangen zu schminken, fertig zu machen, bin als Frau rausgegangen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, meine Eltern ertragen diese Transformation nicht. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann für mich beschlossen, ich ziehe erstmal in die Großstadt, also Großstadt, was heißt Großstadt Magdeburg, und dann, um da so ein bisschen anonymer zu leben und erstmal meine Transition so ein bisschen, also der Übergang zwischen männlich zu weiblich, besser zu leben. Und das war dann sozusagen der Start für mich.
Also hast du auch in Magdeburg besser Anschluss gefunden, wahrscheinlich dann innerhalb der Community und die dich aufgefangen hat, würdest du sagen, dass da innerhalb der queeren Gemeinschaft diese Strukturen so sind, dass man sich aufgefangen fühlen kann?
War es damals noch tatsächlich noch nicht. Also es war so, dass quasi es gab Schwule, es gab Lesben und alles, was so drumherum war, war so ein bisschen noch abseits von der ganzen Thematik. Und es war, also ich hatte auch ganz, ganz lange das Gefühl, ich bin alleine, so, es gibt niemanden anders mehr. Und dann habe ich auch 2009 entschlossen, per YouTube meinen eigenen YouTube-Kanal zu eröffnen und habe gesagt, wenn ich niemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann, dann spreche ich mit der Kamera und spreche für das ganze Internet, für das ganze Internet darüber. Und das war sozusagen für mich so ein bisschen Psychologie, also ein bisschen Psychotherapie, meine eigene Psychotherapie. Und heutzutage ist es natürlich auch mega spannend zu sehen, welche Entwicklungsschritte ich gemacht habe. Und dadurch habe ich natürlich auch so eine kleine Community aufgebaut und habe dann auch tatsächlich immer mehr in Magdeburg gemerkt, okay, da gibt es 2, 3 Leute, die leben so. Für die ist es aber sehr, sehr wichtig, nicht aufzufallen, nicht sichtbar zu sein, weil sie wollen gerne als Frau wahrgenommen werden oder als Mann wahrgenommen werden, aber nicht als Transfrau oder Transmann. Für die ist es sehr, sehr schwierig, so zu leben, öffentlich zu leben. Wie ist es für dich? Lebst du dich öffentlich aus?
Das ist eine echt gute Frage tatsächlich. Ja, also schon. Ich bin ja nun auch vielen Prides unterwegs und mache da mein Ding. Aber ich muss immer sagen, also ich habe das ja für mich nie so in Frage gestellt. Ja. Für mich war das wirklich immer dieses, ich war halt schon immer so, wie ich bin, in meinem eigenen Empfinden, meiner eigenen Wahrnehmung und bin damit einfach immer offen gewesen und für mich voll klar gewesen und hatte immer das Gefühl, dass die Art, wie ich bin, das Leben, was ich führe, immer eher von anderen Menschen bestimmt wurde und zum Problem gemacht wurde, was ich ja für mich nie so empfunden habe. Also für mich war das nie ein Problem. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich mich auch nie wirklich geoutet habe. Also nicht im Sinne von, ich muss euch jetzt etwas sagen und so weiter und so fort, weil ich dieses Bedürfnis überhaupt nicht hatte. Für mich war ja immer klar, dass ich einen Freund habe und so weiter und so fort. Und ich habe den auch einfach ganz offen immer vorgestellt, auch wenn ich neue Bekanntschaften gemacht habe, jetzt später auch im Arbeitskontext und anderen Dingen. Da war halt immer völlig klar, das ist mein Freund. Und dann war auch für neue Menschen, die mich vorher gar nicht kannten, ach so, ja schön, dann Freund. Also ich hatte dieses Bedürfnis überhaupt nicht, mich irgendwie outen zu müssen, weil ich immer nur für mich persönlich, aus meiner eigenen Sichtweise heraus, das Gefühl hatte, ich müsste mich dann für etwas entschuldigen, was ich bin. Und das liegt mir ja völlig fern. Warum sollte ich mich für mich selbst entschuldigen? Ich bin ja nun mal da und ich bin zufrieden mit mir. und habe dann für mich einfach entschlossen, dass ich das nicht brauche. Ich verstehe, dass es ein Thema ist und ich finde auch im Kontext der Gesellschaft ist wichtig, dass auch Menschen in der Wirtschaft, im Sport, beim Fußball, wo wir es ja gerade auch sehen, aber es sind halt lange Strukturen, es dauert sehr, sehr lange, ja, oder auch in anderen Bereichen der Öffentlichkeit, da finde ich es wichtig, dass Menschen auch offen dazu stehen und sich dafür einsetzen, um eben auch ein Vorbild zu sein und zu zeigen, passt auf, es gibt viel, viel mehr in der Gesellschaft als nur Mann und Frau, als nur eine heteronormative Beziehung, dass es einfach auch aufbricht und dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Das finde ich unwahrscheinlich wichtig und ich finde auch, jeder muss das für sich selbst entscheiden, wie er das handhaben möchte. Das kann man keinem vorschreiben. Für mich war das, wie gesagt, einfach nur dieser Punkt, dass ich es für mich nie gebraucht habe, weil mein Lebensumstand einfach so war und bis heute so geblieben ist. Und das für mich einfach fein war.
Ja.
Na, das war doch, glaube ich, so gewesen, ja. Und ich würde auch sagen, in der Stadt ist es anders manchmal. Du hast ja gerade gesagt, die ganz krassen Anfeindungen später Sekundarschule. Ich finde, es gibt da auch einen Unterschied manchmal zwischen den Schulformen. Also dann auch, wo du bist. Ich kann mir vorstellen, gerade in so einem dörflichen Raum, im ländlichen Raum, man kennt sich ja auch viel besser, ja. Wie war das denn auch im Dorf dann, im Dorfleben? Hat das da wirklich, hat das eine Rolle gespielt? Hat das irgendwie einen Einfluss gehabt, ganz stark auf deine Familie auch?
Also es war natürlich so, dass ich mich dann mit 16, also erst nach der Sekundarschule quasi geoutet habe. Und das war so erstmal, dass sich alle männlichen Freunde, speziell männlichen Freunde von mir abgewandt haben, weil sie gedacht haben, wenn sie mit mir gesehen werden, wird ihnen das auch zugeschrieben, anders zu sein. Und danach folgte das dann auch tatsächlich so ein bisschen, dass es auch mit weiblichen Personen in meinem Umfeld so war, dass sie quasi so ein bisschen von mir zurückgetreten sind. Und ich hatte auch dann quasi einen neuen Freundeskreis, als ich mich als vorneweg schwul geoutet habe. Als ich mich dann damals als trans geoutet habe, war es dann nochmal komplett so, dass dann auch selbst dieser Freundeskreis, der mich als schwul akzeptiert hat, mich nicht als trans akzeptiert hat. Und auch da musste ich nochmal komplett neu anfangen, Freunde zu suchen und ein soziales Umfeld zu finden. Weil das war für die dann nochmal quasi eine krasse Steigerung zwischen schwul und trans. Mhm. Also sie haben einfach nicht verstanden, wie das die Lebenswirklichkeit von jemandem sein kann, quasi sich im falschen Körper zu fühlen.
Ist das dann auch für dich so innerhalb der queeren Community so, dass du das Gefühl hast, dass Transmenschen noch immer weniger sichtbar sind oder vielleicht manchmal auch missverstanden werden?
Ich sehe das auf jeden Fall so, dass das quasi noch manchmal missverstanden wird oder dass das so ein bisschen als, ja, ich erlebe es selbst in unserer Community, dass sich viele drüber lustig machen, gerade die Anfangszeiten der Transition. Das sieht ja manchmal noch nicht so so schön aus, sage ich mal, so professionell aus. Also keine Ahnung von Make-up, wie man sich kleiden soll. Es sieht manchmal noch ein bisschen wie Fasching aus. Und das wird sehr, sehr oft belächelt, auch in der queeren Community. Und das finde ich sehr, sehr schade, anstatt die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ich kann dir helfen, ich weiß, wie es besser geht. Ich weiß, wie man sich schminkt, ich weiß, wie man die Haare macht. Und lass uns doch einfach mal helfen und gucken, wie wir das Beste aus dir rausholen können.
Ja, da sind wir auch schon an dem Punkt tatsächlich. Ja, also du setzt dich ja auch in diesem Bereich ein und du machst schon lange, wir haben es gehört, auf Social Media machst du Videos, Tutorials, du vertraust dich quasi einer doch breiten, unbekannten Masse ja in dem Moment an. Das ist ja auch schon mal Respekt dafür, weil das ist auch nicht leicht. Den Mut muss man erstmal haben. Und versuchst dadurch halt auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das geht bei dir auch noch ein Stück weiter. Also du machst ja aktuell auch eine Ausbildung im psychotherapeutischen Bereich zum Beispiel, um dann später queeren Jugendlichen, queeren Heranwachsenden speziell zu helfen. Was genau sind denn Hilfsangebote, von denen du auch jetzt aus eigener Erfahrung sagst, die fehlen noch immer ganz, ganz dringend, sei es jetzt im ländlichen Raum, sei es jetzt im städtischen Raum, die fehlen einfach und da muss ganz dringend was getan werden.
Ja, gerade psychotherapeutisch fehlt es gerade in Magdeburg und Umgebung oder allgemein in Sachsen-Anhalt an guten Sexualtherapeuten, die den ganzen Prozess begleiten, die die Alltagsproblematik begleiten, die unterstützend wirken, die Gutachten übernehmen. Ja, das mit dem Selbstbestimmungsgesetz, da wird ja quasi nur abgeschafft, dass Leute diese zwei Gutachten brauchen, um den Vornamen zu ändern. Aber die medizinische Begutachtung, um geschlechtsangleichende Operationen durchführen zu lassen, das bleibt ja trotzdem weiterhin erhalten. Und da ist es einfach so, dass Menschen ganz, ganz oft von Magdeburg zum Beispiel nach Leipzig fahren müssen, um da Therapie zu erfahren. Oder nach Berlin. In Magdeburg gibt es da nur 2-3 Leute und da bin ich zum Beispiel auch sehr ungern damals hingegangen und die würde ich aus meiner Sicht nicht weiterempfehlen. Und es ist halt wichtig, Ansprechpartner zu haben. Es ist wichtig, Leute zu haben, die einen vielleicht auch mal in die Hand nehmen und sagen, hey, ich gehe mit dir einkaufen, ich zeige dir, welches Make-up super ist. So Schminkkurse, Haarfriseure, die gay-friendly sind oder queer-friendly, wo man weiß, da kann ich hingehen und da wird mir dann geholfen. Da hat ja auch Sebastian Böhm damals einen riesen Fortschritt für uns, also für die Community gebildet. Und da wusste man, da kann ich hingehen, wenn ich anders bin. Und ja, also.
Ja, da fühle ich mich gesehen einfach. Ja, ne? Also da ist ja dieses Konzept von diesem Mattering. Ich bin jemandem wichtig, jemand sieht mich und jemand nimmt mich wahr in der Art und Weise, wie ich auch da bin. Ja, und das macht ja ganz, ganz viel mit Menschen. Also das würde ich auch nochmal unterstreichen. Und du hast gerade schon gesagt, Schminkkurse zum Beispiel oder jemandem da auch einfach zu helfen. Das klingt jetzt super banal und wahrscheinlich fragt man sich auch dann, hä, was ist denn das jetzt? Warum ist denn das jetzt da so wichtig? Aber das ist ja das zentrale Ding, ne? Also das hat ja auch was mit einer Selbstliebe zu tun, mit einem Selbstwert zu tun. Und da ist es eben ganz, ganz stark und wichtig, sowas eben auch aufzugreifen und eben auch zu machen. Und du hast gerade davon gesprochen, gerade therapeutische Hilfe. Ne? Therapeutische Hilfe heißt ja nicht unbedingt, was ja auch missverstanden wird ganz oft, wenn sich jemand in dem Bereich, sage ich mal, therapeutische Hilfe holt, wird das ja meistens, habe ich das Gefühl, von außen wahrgenommen wie, ja, endlich macht er das mal, um wieder gerade gerückt zu werden, was ja völliger Schwachsinn ist. Da geht es ja vor allem darum, dass du zu dir selbst findest und sozusagen Stabilität in dir findest und in deinem eigenen Weg findest. Du hast gesagt, du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht am Anfang. Und was ich auch sehr prägnant finde, ist, in Magdeburg gibt es vielleicht eine Person oder vielleicht maximal zwei. Jetzt schlagen wir den Bogen mal in den Harz oder Wernigerode oder generell hier in diesen ganzen Landkreis. Dann ist es ja hier noch prekärer eigentlich.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es unglaublich schwer ist, hier jemanden zu finden, einen Ansprechpartner. Auch Hausärzte sind dafür kaum geschult. Die wissen nicht, wie man damit umgeht, wo man zuerst hinüberweisen muss. Also wie sind die ersten Schritte? Und oft ist es ja so, dass man, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich dem Hausarzt, also meine Hausärztin damals, als erstes anvertraut habe. Und sie hat auch gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich dich hinschicken soll. Sie hat mich dann zur Uniklinik weitergeleitet und erst da wurde mir dann so ein bisschen geholfen. Aber auch da haben sie gesagt, also ich war damals so einer der ersten Fälle in Magdeburg und sie haben zu mir gesagt, wir können dich behandeln, aber nur mit Lehrbuch. Für uns fehlt die Erfahrung. Und da habe ich gesagt, nein, ich würde schon gerne professionelle Begleitung haben. Und bin dann weiter auf Suche gegangen. Und es ist tatsächlich über ein Jahr vergangen, bis ich dann Hilfe bekommen habe. Und gerade die Anfangszeit ist so unglaublich wichtig, denn die Pubertät schreitet natürlich weiter vor. Die Vermännlichung oder die Verweiblichung des Körpers findet ja weiter statt. Bis zum 21. Lebensjahr passiert ja gerade die Reifung des Menschen und der Pubertät. Und da habe ich mir sehr, sehr gewünscht, je schneller, desto besser. Und das ist ja auch dieses Problem, was heutzutage besprochen wird mit diesen Pubertätsblockern, dass viele immer noch die Arme verschränken und sagen, bloß keine Pubertätsblocker. Aber es geht ja gar nicht darum, einzugreifen.
Das dann quasi unterdrückt, beziehungsweise, dass sich die entsprechenden Geschlechtsmerkmale so ausbilden können. Dann
genau,
richtig?
Genau. Okay. Also bei Pubertätsblockern ist es tatsächlich so, dass die Pubertät komplett gestoppt wird und die Geschlechtshormone keinen Einfluss mehr auf die Person nehmen. Aber sobald man die absetzt, funktioniert natürlich dieser Pubertätsprozess weiterhin und die eigenen Hormone sorgen dafür, dass man weiter sozusagen sich entwickelt. Das
ist dann wie so ein Pausenknopf wahrscheinlich.
Das ist wie so ein Pausenknopf und es geht gar nicht um schon gegenschlechtliche Maßnahmen. Es geht nicht darum, schon mit 12 Jahren Hormone einzunehmen. Es geht tatsächlich darum, erstmal zu pausieren, um die Wahl zu haben, um zu sagen, okay, ich habe jetzt 3-4 Jahre Zeit, um zu gucken, in welcher Rolle möchte ich mich gerne ausleben? Wer bin ich? Und wir hatten auch das Thema eben, dass es quasi auch bei den Therapeuten immer schwieriger wird, weil da war es bei mir zum Beispiel so, dass der Therapeut mir gesagt hat, lern doch erstmal als Junge zu leben, bevor du anfängst, als Frau leben zu wollen. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt 17 Jahre als männlich gelebt und es reicht mir. Ich möchte das nicht weiterhin und das ist natürlich schwierig dann.
Na ja, klar, weil da ja auch vielleicht gewisse Grundannahmen im Hintergrund schwingen, oder auch wieder Anforderungen der Gesellschaft, das haben wir ja auch ganz oft heute schon besprochen, was Menschen von außen an uns herantragen und wie die Gesellschaft funktioniert, wo man ja eben eingreifen muss. Und wir hatten das auch schon als Thema. Du bist dann ja vom ländlichen Raum, von deinem Dorf, erstmal nach Magdeburg, hast du ja vorhin gesagt. Es ist ja kann man, denke ich, ganz gut übertragen auch vom Landkreis bezogen auf Harz zum Beispiel. Ich bin im Harz aufgewachsen und bin dann plötzlich erstmal nach Leipzig gezogen oder nach Magdeburg oder wo auch immer hin. Ja. Was bringt denn Leute noch dazu, dann ihren Heimatort zu verlassen? Man ist ja trotzdem irgendwie verankert dort, wo man ist. Und man sollte ja eigentlich dann auch, oder denkt man vielleicht auch, naja, warum bleiben die denn nicht einfach dort? Gut, mangelnde Strukturen haben wir schon geklärt. Mhm. Es gibt mangelnde Strukturen im Bereich der psychotherapeutischen Unterstützung für junge Menschen. Aber woran mangelt es denn dann noch?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Anonymität der Großstadt, die man gerne leben möchte. Es ist so, im Dorf kennt jeder jeden. Ja. Der Nachbar, man weiß, wie der Nachbar aufgestellt ist, wie die Familienverhältnisse klar sind. In der Großstadt weißt du nicht, wer wohnt neben mir, wer wohnt über mir, wer wohnt unter mir. Man hört es da vielleicht mal poltern oder so, aber man hat eigentlich gar keine Ahnung, wer da lebt. Und das hat mir so ein bisschen Schutz gegeben. Ich wusste, die Leute über mir und unter mir, die fragen nicht nach. Die sehen mich vielleicht manchmal, denken so, alles klar, was ist das? Oder vielleicht auch nicht. Und gehen dann weiter ihres Weges. Ja. Also es ist so ein bisschen die Anonymität, die ich tatsächlich gesucht habe für den Anfang, um so ein bisschen mich zu verstecken auch tatsächlich und erstmal zu mir selbst zu finden.
Ja, und auch die Safe Spaces, ne? Also die natürlich im ländlichen Raum vielleicht eher weniger vorhanden sind. Und die hast du natürlich in der Großstadt einfach eher, also mir war das ähnlich. Ich war in der Schule, konnte ich mal untertauchen. Wir waren eine sehr große Schule, wir hatten 2000 Schüler. Und da war das jetzt nicht so das Ding, dass ich da im Fokus stand, ja. Aber da war ich, fand ich mal ganz spannend, auch wie Menschen denken. Ich habe manchmal das Gefühl, das gibt so ein bestimmtes Klischee. Wie ist so jemand, der schwul ist? Wie muss so jemand sein, der trans ist? Oder? Das ist dann schon wie so eine Art, da hat sich wieder der Teil der Gesellschaft ein neues Konstrukt aufgebaut, welche Eigenschaften da jetzt reinpassten, als wenn man das so kategorisch sagen könnte. Ja. Und als dann rauskam, ich bin's jetzt wirklich, dann war das ein Schock. Also für so eine ganze Schulgemeinschaftsgefühl, wo du auch denkst, okay, warum? Ihr habt doch alle vorher schon mich betitelt und mich mit diskriminierenden Äußerungen belegt oder mich auf dem Klo eingesperrt oder was ihr alles so getan habt. Und jetzt seid ihr alle überrascht, wenn ich sage, ich bin's jetzt auf einmal wirklich, weil mein Freund mich von der Schule abholt. Und dann alle das gar nicht fassen konnten. Ja. Das sind auch so Dinge, wo ich mir oft auch gewünscht hätte, dass auch vom pädagogischen Personal da mehr Rückenhalt oder mehr Rückhalt einfach passiert. Und wir hatten das auch schon im Vorgespräch vorhin mal kurz angerissen. Du hast dich dann nachher ja doch anvertraut innerhalb der Schule und du hast dann dir ja Verbündete gesucht. Was war denn deine Strategie, um dann trotzdem in der Schule durchzukommen, dass du dich diesem eben nicht jeden Tag aussetzen musst unbedingt?
Also für mich war es ganz, ganz klar wichtig, immer eine Lehrerschaft, um mich zu haben. Ich habe versucht, sehr, sehr gut mit den Lehrern gestellt zu sein, habe versucht, mich auch so ein bisschen leider einzuschleimen und habe so immer versucht, am Rockzipfel der Lehrer zu hängen oder Lehrerinnen, besser gesagt. Und habe dann so gedacht, wenn ich da bin, bin ich sicher. Da sieht mich keiner, da falle ich nicht so sehr auf. Und habe dann auch sehr, sehr schnell Platz in einer Schulband damals gefunden und war dann sozusagen auch ein bisschen, hatte so ein bisschen Ansehen in der Schule und hatte so, ich wusste, ich bin jemand dort in der Schule und dadurch war die Angriffsfläche einfach ein bisschen weniger geworden. Wie war das bei dir? Hast du da eine Möglichkeit gefunden?
Also ich hatte wirklich das Pech, muss ich sagen, gerade im Sportunterricht. Ich hatte so, also das klingt immer komisch, aber ich hatte wirklich nur alte, weiße, chauvinistische Kerle als Sportlehrer und da war ganz klar festgelegt, alle Jungs müssen Fußball spielen. Die Option, dass du irgendwas anderes machst im Sportunterricht, gab es überhaupt nicht. Wenn ich da gesagt habe, ich möchte aber gerne Volleyball spielen, weil es einfach mein Lieblingssport ist, ich da im Verein was mache, dann hieß es sofort, so ein Weiberkram machst du bei uns aber nicht, du spielst jetzt hier Fußball. Also ich war eigentlich die halbe Zeit meines sportlichen Schullebens nur auf der Bank und habe halt irgendeinen Test gehabt, weil ich nicht Fußball spielen wollte, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Ne? Also es war ja schön, dass das alle gespielt haben, aber ich wollte das einfach nicht. Dann habe ich Bodenton. Ich war ein sehr guter Bodentoner und das war immer abgetan von meistens von männlichen Lehrern tatsächlich als eine Frauendisziplin, also Bodenton, das machen bitte nur Frauen und die Mädchen machen bitte Bodenton. Die Jungs müssen immer an den Barren und die müssen immer dies und jenes tun. Und ich habe den Barren gehasst. Ich fand den Barren ganz furchtbar. Ich war halt ein Bodentoner sozusagen. Und dann hatte ich meinen Ruf halt einfach schon beim Lehrer auch weg. Ne? Als der, ich war dann immer so der Schwächling, der Verweiblichte, der halt Bodenton macht und Volleyball spielt und der nicht diese typisch aus seiner Sicht männlichen Dinge erfüllt, die man jetzt gefälligst zu erfüllen hat. Und das wiederum hat sich dann ja auch übertragen auf die Gruppe. Ja. Ne? Die haben das ja gesehen, weil daraus wurde ja kein Geheimnis gemacht. Es wurde ja vor allen nochmal laut betont, dass ich da jetzt sozusagen Mädchensport machen möchte unbedingt. Und dann soll ich da bitte zu dem Mädchenkurs rübergehen. Naja, dann habe ich es einfach gemacht. Ne? Also ich bin einfach in den Mädchenkurs und habe da Volleyball gespielt, weil ich dann dachte, ja, ganz ehrlich, dann ist es halt so. Also ich fand immer, das war sehr abhängig davon, an wen du auch gerätst. Und du hast entweder Glück und du hast eine Lehrperson gehabt, die dich mit offenen Armen empfangen hat und die da einfach auch ein bisschen sensibilisiert war. Oder du hast halt wirklich Pech und gerätst an eine Lehrperson, die dieses Thema entweder persönlich sehr triggert oder die aus Unwissenheit oder auch aus Angst, was falsch zu machen manchmal, dich dann doch wieder irgendwie aus der ganzen Sache rausnimmt und sich selbst rausnimmt und dich so ein bisschen deinem eigenen Schicksal überlässt. So, ne? Also ich hatte das ganz oft den Fall, dass wenn es diskriminierende Sachen gab oder sowas, auch wenn das körperlich war, dann wurde halt wirklich weggeguckt. Also da haben sich Lehrer gar nicht eingemischt. Ja, wurde wirklich weggeguckt und ich musste das dann einfach irgendwie selbst klären. Also ich war dann relativ gut darin, mir Strategien zu entwickeln oder mir auch ein hartes Fell anzueignen, weil ich ja wusste, auf die Hilfe von Lehrpersonen kann ich jetzt nicht zählen. Die werden mir nicht helfen. Also habe ich das für mich einzig Logische gemacht. Ich bin den offenen Angriff gegangen und habe mir dann halt Verbündete in der Schülerschaft gesucht und habe dann meine Freundeskreise, das klingt jetzt so komisch, meine Freundeskreise so sortiert, dass ich wusste, dieses Mädel ist mit dieser krassen Jungsklicke übelst dicke, weil die alle auf sie stehen.
Ja.
Also bin ich jetzt ihr bester Freund, dann habe ich meine Ruhe. Das und so war es im Endeffekt auch.
Gute
Strategie. Die wollten alle an sie ran und dann wussten sie, wenn sie aber an sie ran wollen, müssen sie ja auch an mir vorbei und dementsprechend habe ich da meine Ruhe gehabt. Also ich habe mir dann so eine erzwungene Toleranz geschaffen in der Schule, weil das mein einziger Weg war, durchzukommen irgendwie am Ende. Und das im Nachgang natürlich auch ein bisschen komisch, ja. Also ich habe jetzt die Leute nicht instrumentalisiert für mich, die wollten doch meine Freunde sein, so ist es nicht, die Mädels, ja. Aber das war wirklich so, dass ich das im Nachgang immer so empfunden habe, so ein bisschen wie, es ist eigentlich traurig, dass es so sein muss, dass ich strategisch wählen muss, mit wem ich mich umgebe, damit ich meine Ruhe einfach habe und einfach mein Leben leben kann und meinen schulischen Alltag meistern kann. Und das ist ja bei vielen queeren Jugendlichen das Problem, dass Schule darauf gar nicht vorbereitet war. Also auch heute nicht. Ich habe das Gefühl, die Schule denkt immer 10 Jahre zurück mit den eigentlichen thematischen Sachen, wo die Schülerschaft schon manchmal viel weiter ist und eigentlich schon ihre ganz eigenen Wege mittlerweile gefunden hat. Und ich denke schon, dass es heute ein Stück weit toleranter geworden ist. Nicht abgeschlossen, aber ich glaube schon, dass das Bewusstsein bei SchülerInnen da ist, dass es da mehr gibt, gerade bei der aktuellen Generation. Weniger bei den Lehrpersonen, weil da einfach noch viel Unwissenheit einfach herrscht.
Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso.
Jenny, also das war wirklich ein total tiefgreifender Talk heute mit dir. Also es war ein tolles Comeback, muss ich mal sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir das beide auch in Zukunft ein bisschen rocken werden und dass wir dafür ganz, ganz starke Inhalte sorgen wollen, dass wir auch dafür sorgen wollen, dass Menschen gesehen werden. Was ich am Ende noch mal ganz kurz einfach abschließend von dir auch gerne noch mal wissen möchte. Ja. Wenn du jetzt einen Wunsch formulieren könntest und oder vielleicht auch einen Appell richten könntest an Jugendliche, gerade im ländlichen Raum, gerade hier auch in der Harzregion. Was wäre dein Appell an diese jungen Menschen?
Also für mich ist unglaublich wichtig, dass Unsichtbarkeit keine Sichtbarkeit schafft. Also je mehr Menschen sich offen dazu bekennen, anders zu sein, ich finde anders ist sowieso so ein komisches Wort,
genau, ne?
Queer zu sein, dass man dann so eine kleine Community wieder aufbauen kann. Man kann in der Schule sich zusammenstellen. In der Gruppe ist man stark. Also mach das Ding nicht einzeln. Also geh nicht als Einzelkämpfer da durch, sondern schaffe dir deinen Umkreis so, dass du stark hervortreten kannst. Ich glaube, das ist für viele, viele Kreise sehr wichtig. Also egal, ob man queer ist oder ob man gemobbt ist, weil man zu dick ist, zu dünn ist, eine Brille trägt oder was auch immer. Es ist unglaublich wichtig, sich Verbündete zu suchen, denn als Masse ist man viel stärker und das ist wichtig, auch einfach sich zu präsentieren, sichtbar zu sein und sich nicht zu verstecken, sondern mit erhobenen Hauptes nach vorne zu gehen, die Flagge zu schwenken und zu sagen, hier bin ich und so darf ich sein.
Sehr schön.
Ja.
Das würde ich mal einfach jetzt so stehen lassen.
Sehr gerne.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick, deine Offenheit und für diesen wunderbaren Talk.
Ich danke dir, es war sehr schön.
Und für alle anderen, bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben noch viele tolle Gespräche vor uns und ich denke, wir fangen jetzt hier einfach mal an und wir starten jetzt eine kleine Revolution.
So im Haus.
Lasst uns also die Gipfel erklimmen und von ganz oben herausschreien. Wir sind hier, wir sind stark, wir sind laut und wir setzen uns für das ein, was uns wichtig ist. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Deine Geschichte. Dein Leben. Dein Talk. Brave, das Magazin.